Der OMR Education Podcast.
Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute ist wieder Yara Moltan zu Gast. Ihr wisst, dann geht's um E-Commerce und das hat einen guten Grund. Ich kenne kaum jemand, der sich so gut in dem Bereich auskennt wie Yara. Wir reden heute über Beyond Online Shop. Das klingt ein bisschen sperrig, was meinen wir damit? Was kannst du im E-Commerce noch machen über deinen eigenen Online Shop hinaus? Welche neuen Revenue Streams kannst du finden? Welche Ideen kannst du generieren? Wie kannst du dein Geschäftsmodell ausweiten? Und ich verrate mal jetzt gerade einen Insight, den ich richtig krass fand, und zwar sind das Partnerschaften. Mit welchen Produkten oder Partnern kannst du bundeln, kannst deren Logistiknetzwerk nutzen oder solcherlei Dinge? Richtig, richtig spannend. Wir exerzieren das durch an einem kleinen Startup, was wir uns spontan selber ausdenken, denn was jetzt nach richtig viel Budget und Aufwand klingt, ist es nicht. Das kann jeder umsetzen, vom riesen E-Com-Player bis hin zum kleinen Online-Shop. Also, nutzt die Chance, tankt jetzt die Hacks mit Yara, jetzt noch der Presenter der heutigen Episode und dann geht's rein in Beyond Online-Shopping mit Yara Moltan. Viel Spaß! Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. Kleines Quiz. Schätzt mal bitte, wie viele Versicherte in Deutschland die Technikerkrankenkasse hat. 21, 22, 23. Meine Kolleginnen von OMR Education kennen den Countdown schon. 11 Millionen Versicherte hat die TK in Deutschland. Somit ist die TK die größte deutsche Krankenkasse. Wundert mich nicht, denn die machen alles möglichst einfach, möglichst unkompliziert und haben auch für dich viele digitale Wege im Angebot, um was für deine Gesundheit zu tun. Einen zum Beispiel haben wir als OMR Education zusammen mit der TK beschritten. Und zwar gibt es das TK Health Journal, was wir gemeinsam erstellt haben. 5 Themen sind da drin: Stress, Diversity, Bewegung, Work-Life-Integration und Sozialversicherung. Da wisst ihr, wo OMR Education draufsteht, gibt es immer praktische Tipps, weiterführende Quellen und auch mal einen Selbsttest, dass du gucken kannst, wie gestresst bist du denn eigentlich. Das Ganze kriegst du kostenfrei zum Download unter tk.de/immerbesser. Wenn du ein bisschen TK zum Anfassen haben möchtest, dann empfehle ich dir einen Besuch auf dem OMR Festival am 7. und 8. Mai hier oben in Hamburg. Da hat die TK nämlich direkt 2 Stände, einen in Halle A4 und den anderen Stand findet ihr im Startup-Bereich. Unter dem Motto JOMO statt FOMO tauchst du da in eine digitale JOMO-Experience. JOMO steht da vor Joy of Missing Out. Und da kannst du ein bisschen Kraft tanken, um danach auf dem Festival so richtig durchzustarten. Obendrauf gibt es auch noch die passende TK Masterclass Welcome to the Jungle. Ihr seht, richtig viele Kontaktpunkte zwischen uns und der TK. Das hat einen Grund, ist ein richtig cooles Team, die richtig tolle Ideen haben. Also ladet euch jetzt mal unter tk.de/immerbesser das Health Journal runter. Lest da bis zum 7. 8. Mai ein bisschen drin und besucht doch einfach mal die TK dann auf dem OMR Festival in Halle A4. Werbung Ende. Hallo Yara, schön, dass du da bist.
Hallo Rolf, ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
In guter alter OMR Education Podcast Tradition. Wer bist du, was machst du da und warum ist es einfach nur eine saugute Idee, mit dir über alternative Geschäftsmodelle zum E-Commerce zu reden?
Mein Name ist Yara Moltan. Ich bin verantwortlich für das Business Consulting Team bei der Firma Spryker. Das ist ein Commerce-System, eine sehr coole Plattform, mit der man im Prinzip so alles machen kann, was man digital machen sollte. Insbesondere, wir sagen immer, Sophisticated Transactional Business Modelle. Darüber sprechen wir ja gleich noch ein bisschen. Und was machen wir mit meinem Team? Wir haben Spezialisten und Generalisten und wir helfen Kunden und die es hoffentlich noch werden wollen, dabei verschiedene strategische, aber manchmal auch sehr, sehr operative Fragestellungen zu lösen. Und dadurch, um zu deiner dritten Frage zu kommen, warum ist es aus dem Grund vielleicht auch sinnvoll, mit mir zu sprechen? Ich habe den wunderbaren Vorteil, dass ich durch mein Team, aber auch durch unsere Kunden ganz viel mitbekomme, was so im Markt passiert, welche Trends so auskommen, was relevant wird. Und genau, deswegen bin ich da gespannt, über was wir heute zu sprechen kommen davon.
Wir wollen ja heute darüber reden, warum ich als E-Commerce-Händler noch alternative Geschäftsmodelle mal andenken sollte, die jenseits meines Online-Shops liegen. Warum sollte ich das tun?
Genau, also so alternative Geschäftsmodelle, das klingt immer so, klingt so fast so nach alternativen Fakten. Also ich würde jetzt so erstmal eine Lanze dafür brechen wollen, das Medium kann weiterhin ein Online-Shop sein, auch in der Zukunft. Aber warum macht es Sinn, darüber hinaus zu denken? Es geht, wir sehen ja einfach so, früher hat es halt einfach gereicht, Produkte online verfügbar zu machen. Und damit kann man sich aber heute nicht mehr differenzieren, in den allermeisten Industrien zumindest nicht. In manchen sicherlich noch oder auch mit einem ganz innovativen Produkt. Aber auch, wenn wir so darüber nachdenken, gibt es ja ganz viele Bücher auch zu, so es geht nicht mehr so stark darum, was man verkauft, sondern wie man es verkauft. Und genau für dieses, wie man es verkauft, reicht halt so der 0815-Shop oder vielleicht sogar auch schon Shopping-App nicht mehr aus. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz lohnenswert, dass wir uns darüber Gedanken machen, was es rechts und links noch so gibt.
Kurzer Disclaimer an der Stelle. Wir reden heute nicht nur über Dinge, die du mit einem riesen Budget machen musst, sondern immer alles, was Yara hier uns gleich erklärt, kannst du auch mit einem kleinen Budget als kleiner Händler, KMU oder was auch immer halt irgendwie umsetzen. Auch wenn wir vielleicht manchmal über große Brands leicht reden, halt die kommen. Lass uns mal reinstarten. Was kann ich denn so machen? Also außer Online-Shop und vielleicht noch Amazon.
Genau, also ganz wichtig, auch klingt jetzt so ein bisschen nach einer Plattitüde, immer so beim Kunden starten. Weil wenn ich etwas machen möchte, was so ein Stück weit beyond Shop ist, muss ich ja irgendeine Form von USP haben. Also so eine Art Value Proposition für den Kunden. Also so, warum ist das besser als der normale Shop? Und da sehen wir ja einfach, dass sich Nutzerbedürfnisse massiv verändern, auch immer viel, viel schneller verändern. Und es einfach auch total unklar ist, was denn morgen relevant ist. Sein wird. Also das wird ja immer stärker ein Stück weit zu so einer Art Glaskugel. Und was ich immer ganz interessant finde, ist, dass man anhand von verschiedenen Makro- oder vielleicht auch Mikrotrends schon zumindest ganz grob ableiten kann, in welche Richtung es so gehen wird. Aber was ich auch wichtig finde, an der Stelle zu erwähnen, es gibt auch nicht so das eine, was man in Zukunft machen sollte. Und wir wollten ja heute mal so eine möglichst breite Palette aufmachen. Deswegen, was könnte man denn so machen? Wir haben sowohl ja auf der B2B als auch auf der B2C-Seite verschiedene spannende Sachen. Und vielleicht starten wir da irgendwie mal mit was, was relativ naheliegend ist. Sowas wie zum Beispiel Social Commerce. Da ist ja einfach auch ein richtig spannendes Feld, weil das eine ist ja so, man sollte, wenn wir wieder so beim Thema Kundenbedürfnisse oder auch Nutzerbedürfnisse starten, sagen, okay, wo bewegen die sich denn viel? Ja, in den sozialen Medien. Also Social Commerce ist in dem Sinne dann super naheliegend, um zu sagen, wenn meine Nutzer auf sozialen Plattformen unterwegs sind, auf welchen treiben die sich denn so rum? Wie kommunizieren und konsumieren sie dort? Und dann quasi zu sagen, wie kann ich nativ da meine Produkte im besten Fall oder vielleicht auch meine Services einbetten? Das ist, finde ich, zum Beispiel etwas, was jetzt auch so mit einem kurzfristigen Horizont relativ naheliegend ist, was man sich mal angucken kann, was jetzt auch schon über den bestehenden Online-Shop hinausgeht.
Also einfach eben dann eine eigene Präsenz, also einen eigenen Account dann auf den Plattform aufmachen.
Einen eigenen Account, je nach Plattform hast du ja auch verschiedene Möglichkeiten, da die Transaktionen zum Beispiel dann ja auch direkt aus dem Social-Media-Kanal entsprechend anzuregen beziehungsweise sogar abzuwickeln. Und ich glaube, das kann man auch noch viel größer denken. Also gerade wenn wir in dieses ganze Thema so Influencer, Commerce oder auch, sag ich mal, neue Bedürfnisse überhaupt zu schaffen, kann man diese Maschinerie ja sehr, sehr gut nutzen. Und wo die eigentliche Transaktion dann stattfindet, ob es der 0815 Online-Shop ist oder auf der Social-Media-Plattform, ist aus meiner Sicht ein Stück weit erstmal egal. Hauptsache ich baue ein Stück weit auch eine Kundenbindung und natürlich auch eine Differenzierungsfaktor auf.
Hast du einen Tipp, wie ich rauskriege, wie ich da eine Plattform für mich als relevant identifizieren kann, bevor ich da eine Menge Budget hinschieße und auch Zeit, um dann einen Account aufzubauen, der dann nichts bringt?
Also im Idealfall hat man ja im Zweifel schon so ein paar Daten über seine Kunden gesammelt, sei das Alter, leben die in Städten, also so, sag ich mal, so ganz klassische demografische Fakten. Darüber kann man das dann zum Beispiel ja schon relativ gut eingrenzen, dass jetzt Boomer vielleicht sich eher so auf Facebook und so weiter noch tummeln, das dann vielleicht auch eine geringere Relevanz hat, wenn meine Kunden jetzt eher alle so hippe 18-Jährige und 18-Jährigen sind, dann versuche ich es vielleicht einmal bei TikTok. Generell würde ich aber sagen, im Zweifel verproben. Also einfach mutig sein, mal gucken. Im Zweifel ist man auch überrascht, dass es vielleicht bei der Plattform, wo ich das gar nicht gedacht hätte, am besten funktioniert. Also da im Idealfall würde ich immer sagen, neue Daten auch schaffen.
Ja, oder was, glaube ich, auch ganz gut sein kann, irgendwie Post-Purchase, glaube ich, heißt das, oder? Also wenn ich dann eben nach der Bestellung halt irgendwie abfrage, so auf die hat jemand, wie hast du uns eigentlich gefunden, welchen Kanal nutzt du? Oder irgendwie
genau. Daten das einsammeln. Ist auch relativ hands-on. Also da auch eine sehr schöne Möglichkeit, um einfach mehr zu erfahren.
Okay, Social Media können wir einen Haken hintermachen, glaube ich, kennen auch schon und machen auch schon sehr viele eben mal, die uns halt hier zuhören. Was kannst du uns noch für einen spannenden Case mitbringen?
Also was mir persönlich, sage ich mal, am Herzen liegt, ist so dieses ganze Thema Product as a Service. Nicht nur, also was finde ich daran besonders schön und was bedeutet das eigentlich? Also vielleicht erstmal, was heißt das? Das bedeutet eigentlich so ein Stück weit Sharing Economy. Man teilt Dinge, man kauft sie nicht mehr, sondern man mietet die. Und da gibt es dann auch verschiedene Unterformen, sage ich mal, so klassischerweise eine Flatrate. Könnte aber auch sowas sein wie Pay-per-Use, wie man es ja oft bei verschiedenen Carsharing-Anbietern macht oder ähnliches. Und was ich auch sehr, sehr schön finde, ist, dass Product as a Service sowohl im B2B als auch im B2C funktioniert. Warum ich das auch, sag ich mal, aus so einer Art Zukunftsperspektive super finde, ist, weil ich einfach so, wenn man so drüber nachdenkt, so okay, Sustainability, muss sich unser Konsumverhalten ändern, damit irgendwie die nächste Generation nicht die letzte ist und wir so ein Stück weit so mit der Sozialisierung, dass man alles besitzen muss, das ist, glaube ich, oder hoffe ich, dass sich das in Zukunft ändern wird und man einfach ja durch dieses ganze Sharing-Thema das Konsumverhalten neu gestalten kann, um nicht mehr zu sagen, jeder braucht hier einen Schlagbohrer, sondern im Zweifel leihe einen Schlagbohrer. Oder wenn ich den richtig oft nutze, aber immer das neueste Modell habe oder brauche, dann habe ich halt eine Flatrate für Schlagbohrer.
Ist ja so, also wenn ich bei mir die Nachbarschaft angucke, da hat jeder seinen eigenen Rasenmäher, da hat jeder seine eigene Heckenschere, da hat jeder seinen eigenen Schlagbohrer, also irgendwie spannendes Geschäftsmodell. Lass uns mal ein Beispiel bauen, weil das klingt jetzt ja mega abstrakt, irgendwie das, was mal runterbrechen, wie man es machen kann. Wir haben ein, was machen wir denn? Wir verkaufen Lichterketten.
Oh, Lichterketten. Sehr schöne Idee.
Wie könnte ich das, was du eben umrissen hast, als Lichterkettenanbieter umsetzen?
Also, Lichterkettenanbieter, das ist natürlich dahingehend spannend. Bleiben wir mal im B2C. Also, jetzt Endkunden sind erstmal meine Kunden. Wir befinden uns ja jetzt so im letzten Jahresviertel. Weihnachtsdekoration. Auch aus Nachhaltigkeitsperspektive, glaube ich, etwas, was man sich überlegen könnte, ob man das überhaupt braucht. Aber wir machen LED-Sonnen mit Sonnenkollektoren, Lichterketten. Ja. Dann ist das großartig. Und dann könnte ich ja sagen, okay, du, dir, dem Rolf, ist Weihnachtsdekoration unfassbar wichtig. Deswegen bekommst du jedes Jahr zum Beispiel von mir in den Monaten November bis Januar das neueste Lichterketten-Set zur Verfügung gestellt mit tollen Designs. Du bist definitiv in der Nachbarschaft der mit der tollsten Außenbeleuchtung. Und das kaufst du, das hast du zum Beispiel als 5-Jahres-Abo und du kriegst es immer für diese 3 Monate zur Verfügung gestellt. Jedes Jahr neu, top geprüfte Qualität. Wir verstauen das für dich und so weiter und so fort. Also du hast so ein quasi rundum sorglos Paket. Dann haben wir jetzt aber ja, ich bin jetzt der Anbieter von diesen Lichterketten oder der Besitzer auch in dem Fall, nicht nur der Produzent. Was mache ich denn damit im Sommer? Okay, da gibt es super viele Hochzeiten. Muss ich mir also, sage ich mal, dann eine andere Zielgruppe im Zweifel überlegen, denen ich das in den Zeiten, wo es die ganzen Weihnachtsdekorateure nicht benötigen. Und so kann ich im Prinzip verschiedene Zielgruppen mit dem gleichen Produkt bedienen und gleichzeitig aber das gleiche Produkt teilbar machen durch mehrere Leute. Weil du hattest ja eben schon angesprochen mit dem ganzen Thema Gartenscheren, Rasenmäher und so weiter. Du bräuchtest es ja in deinem Anwendungsfall auch nur diese 3 Monate, die ich dir das mit meinem Product-as-a-Service-Modell zur Verfügung stelle.
Das ist spannend, weil man ja irgendwie richtig neue Zielgruppen dadurch erschließen kann und vor allem, weil du ja auch als Hersteller, Besitzer, Vertriebler oder so eben halt von diesen Lichterketten also einfach nur mal dein Denken auch verändern musst. Also du denkst ja einfach nur über Beleuchtungsanlässe nach und nicht mehr über Weihnachtsdeko.
Genau, und du kriegst halt auch eine Lösung, hast nicht mehr ein Produkt, weil du musst es nicht verstauen. Im Zweifel könnte ich es noch kombinieren mit dem Aufbau- und Dekorationsservice oder ähnliches. Also ich kann es dann ja auch wieder bundeln und habe auch dann wieder viel mehr eine Lösung als wirklich nur ein reines Produkt, was ich dir verkaufe. Und das klingt jetzt vielleicht aus so einer, sag ich mal, Privathaushaltsdenke noch ein bisschen weiter her. Aber gerade wenn wir in den B2B gucken, gibt es gerade im Bereich Spezialanwendung schon oder auch Spezialmaschinen unfassbar viele genau solcher Fälle. Wenn besondere Erntemaschinen dann nur für einen gewissen Zeitraum oder auf Tagesebene sogar mit dem Operator dieser Maschine verliehen werden und so weiter. So im B2B, das ist eigentlich ein Geschäftsmodell, was wir uns aus dem B2B in den B2C holen können. Und wir sprechen nachher, glaube ich, auch nochmal über genau den Fall andersrum, wenn wir uns aus dem B2C, wenn wir hoffentlich dazu kommen, auch Anwendungen in den B2B rübernehmen.
Wie ist das denn? Wir haben jetzt ja nur über Dinge, also Produkte gesprochen. Geht sowas auch für Dienstleistungen oder digitale Modelle?
Absolut. Also gerade wenn du jetzt mal so an die ganz erfolgreichen Product-as-a-Service-Angebote denkst, das wäre zum Beispiel Streaming. Also typischerweise Netflix, Flatrate, Spotify ist ein Product-as-a-Service quasi. Das sind so typischerweise Services, die man dann auch in dem Sinne zur Verfügung stellt.
Also kann man damit noch eine ganze Menge mehr machen, als Lichterketten vermieten.
Absolut, absolut. Also was ich auch zum Beispiel immer schön finde, habe ich den Eintrag auch wieder aus dieser, sag ich mal, dieser Nachhaltigkeitsdenke heraus, auch Kleidung zukünftig mehr zu leihen. Also da gibt es ja coole Startups auch wie Unown. So, du hast verschiedene, ist eigentlich im Prinzip wie so eine Bücherei für Kleidung. Du hast deine, sag ich mal, never out of stock oder auch, sag ich mal, so Dauerbrenner selber noch im Schrank, aber so High-Fashion-Sachen, die man vielleicht auch nur mal für eine Saison trägt, kann man dann dort mit diesem Konzept leihen, hat da gewisse Anzahl an Kleidungsstücken, die man regelmäßig austauscht und hat so auch immer was Neues, ohne das immer direkt zu kaufen.
Finde ich für Anzüge super zum Beispiel.
Ja, Anzüge. Wer braucht Anzüge?
Auch Zeiten
in in unserer Welt zumindest.
Okay. Was können wir noch für spannende Dinge machen?
Also, jetzt hatten wir eben quasi Geschäftsmodell oder sage ich mal eine Geschäftsmodellkomponente, die wir vom B2B in den B2C übertragen haben. Deswegen würde ich sagen, lass doch mal mit etwas starten, was man im Zweifel andersrum übertragen kann. Also so könnte man sich jetzt drüber streiten, ob das, wo das angefangen hat, aber alles, was so um den Bereich Personalisierung geht. Also wir hatten ja ganz eingangs, warum sollen wir überhaupt darüber sprechen, was man neben einem 0815 Online-Shop noch so machen kann, schon gesagt, es geht um Differenzierung und dafür ist Personalisierung ja großartig, nicht nur was die Nutzererfahrung angeht, aber das eigentliche Produkt auch. Und oft ist es aus meiner Erfahrung so, dass man ja häufig auch eine unfassbar große Variantenvielfalt hat, die man dann aber aus Nutzersicht so aufbereiten kann, dass es sich anfühlt, als würde man ein bestimmtes Produkt konfigurieren. Das ist zum Beispiel bei Lichtern, macht das zum Beispiel einer unserer Kunden, mit denen wir auch arbeiten, die machen das so, die haben halt ungefähr so 8000 Varianten von Lichtern und ein Konfigurator führt dich dadurch oder etwas, das scheint wie ein Konfigurator, was aber eigentlich ein Product Finder ist, führt dich Step für Step durch die verschiedenen Dinge mit Hilfe von Fragen, was auch wieder sehr, sehr schön ist, weil als Anwender kann ich ja in der Regel sehr, sehr gut mein Problem beschreiben, aber tue mich im Zweifel schwer damit, das zu der richtigen Lösung zu mappen und damit hilft natürlich auch so ein Konfigurator, was so ein Stück weit Personalisierung und gleichzeitig aber auch so Customisierung ist.
Das gibt ging bei den Lichterketten ja auch super. Also wenn du sagst, genau, ja, hast du Innen-Außenbeleuchtung, sagt immer irgendwie Garten, Balkon, bunt, blinkend.
Blinkend.
Eskalierend.
Genau. Genau, und das ist ja, jetzt um mal wieder zu unserem Lichterkettenbeispiel zurückzukommen, wir können uns wahrscheinlich 2000 verschiedene Varianten dafür ausdenken, aber auch genauso, was ist dein Anwendungsfall? Das ist Weihnachtsbeleuchtung. Was ist dir dabei wichtig? Es soll möglichst convenient sein, dann möchtest du halt den Aufbauservice zum Beispiel noch dazu haben. Es soll möglichst kostengünstig sein, dann nimmst du vielleicht etwas, was keinen Strom verbraucht. Es soll möglichst auffällig sein, dann kriegst du das neueste Modell, was im Zweifel auch teurer ist. Und genauso könnten wir dich dann mit verschiedenen Fragen an deinen Bedürfnissen entlang zu dem perfekten Produkt oder in unserem Fall Lichterketten-Abo führen, was du brauchst.
Und ganz spontan können wir es auch direkt noch erweitern, weil wir ja dann noch alles rundherum verkaufen können, was ich brauche, um mein Weihnachtsfest zu inszenieren oder zu feiern.
Ganz genau. Und was auch da, weil wir eben jetzt sind wir schon so super tief drin, dadurch, dass du dieses Produkt ja für dich selber zusammenstellst, dafür gibt es auch einen interessanten Namen, das heißt der IKEA-Effekt, bist du schon, ist das dein Produkt. Das ist nicht mehr vergleichbar. Sprich, du kannst im Zweifel auch einen höheren Preis durchsetzen, weil es ist ja dein Lichterketten-Abonnement, was genau auf deine Bedürfnisse zugeschnitten wird. Das gibt es woanders nicht. Also vergleich das gerne mit einer IKEA-Lichterkette. Jetzt sind wir wieder beim IKEA-Effekt und der IKEA-Lichterkette. Das wird für dich nicht das gleiche Gefühl sein.
Geht das noch in anderen Branchen oder bei anderen Produkten?
Total. Also wenn wir jetzt beim Thema Personalisierung sind, könnte man zum Beispiel Nike ID sich angucken. Also da kann man ja so quasi seinen Namen auf verschiedene Elemente des Schuhs stechen lassen oder ähnliches. Oder auch, wie ich finde, cooles Beispiel, Tates.com hat zum Beispiel das personalisierte Hundefutter, kann man sich da zusammenstellen. Also mein Hund hat die und die Rasse, rennt besonders viel, ist aber manchmal ein bisschen zu faul für für meinen Geschmack. Deswegen möchte ich, dass der so ein bisschen mehr Koffein damit reinbekommt. Und dann hast du genau auf deinen Hund das perfekt abgestimmte Hundefutter.
Oder genau, mein Müsli macht das, glaube ich, auch.
Genau, mein Müsli ist auch.
Den Müsli zusammenstellen kannst. Oder wie bei, du hast eben Nike gesagt, fällt mir Adidas ein. Da kannst du ja sogar deinen eigenen Schuh dir bauen und bestellen. Und was ich da interessant fand, der ist gar nicht teurer als das Serienprodukt.
Ja, ganz genau. Und auch da habe ich dann natürlich einen ganz anderen Login-Effekt, weil auch wenn du sagst, der ist nicht unbedingt teurer als das Serienprodukt, aber er ist natürlich einzigartig. Und damit vergleiche ich meinen Nike-Schuh nicht mehr mit dem Adidas-Schuh, weil es ist ja mein Nike-Schuh und nicht ein Produkt, was in dem Sinne austauschbar ist. Und was ich spannend finde, wenn man das quasi auch wieder überträgt auf B2B, da gibt es viele Produkte, die haben ja so eine hohe Komplexität. Ohne eine Konfiguration, die online möglich ist, wäre es gar nicht möglich, dieses Produkt überhaupt online anzubieten, weil jedes Produkt im Prinzip sogenannt Made-to-Order ist. Also alles daran ist konfiguriert.
Ja. Lass uns jetzt mal noch gerade die Kurve kriegen vom Multimillionen-Dollar-Konzern, der personalisierte Turnschuhe hinstellt, irgendwie zum fortgeschrittenen Heimanwender. können wir da einen kleineren Case bauen?
Absolut. Du hast es eigentlich eben auch schon so indirekt gesagt. Ich würde das mal abspeichern oder, sage ich mal, zusammenfassen unter dem Oberbegriff Abos oder Bundle oder beides. Weil du hast ja eben gesagt, hier, dann kann ich ja noch das, alles, was ich drumherum für meine Weihnachtsdekoration brauche, noch mit anbieten. Und genau so etwas, glaube ich, kann jeder sehr, sehr schnell machen. Also wir hatten ja eingangs schon etabliert, mehr in Lösungen denken, anstatt in Produkten oder einem Einzelservice und zu sagen, okay, was will denn der Rolf mit seinen Lichterketten? Der will eine großartige Weihnachtsdekoration. Vielleicht hat er dann auch ein Rundum-Sorglos-Paket, nämlich noch mit dem Baum und so weiter. Also dann sind wir schon wieder hier so in so einer Marktplatz-Denke fast, dass man verschiedene andere Dienstleister auch noch mit eindenkt. Aber wir wollten ja kleiner denken. Und da wäre dann so ein Stück weit die Lösung zu sagen, okay, ich habe das Produkt, das verkaufe ich. Und welches Produkt würde noch dazu passen? Und dann bundelt man das in diesem Sinne eigentlich. Und dann hast du es ja auch schon personalisiert, weil wir im Zweifel, wenn wir jetzt auch uns so ein bisschen von unserem Miet-Modell lösen, was wir eingangs zu den Lichterketten uns überlegt haben, könnte man ja auch sagen, okay, jetzt habe ich hier aber noch die Lichterketten, die ich dann zum Beispiel in zweiter Hand oder ähnliches verkaufe. Und dann mache ich doch für die, gibt es dann noch ein tolles Extra dazu, nämlich für meine Weihnachtsfans, die Baumkrone. Und dann habe ich sofort ein personalisiertes Produkt und dann kann ich das natürlich auch schön mit einer Nutzer-Journey verbinden im Sinne von, finde deine perfekte Lichterkette. Und über Bundle kann ich das dann personalisieren, indem ich ja einfach eher in diesem Lösungssegment denke.
Und du hast mich gerade auf eine Idee gebracht, wenn man das noch eine Spur einfacher machen kann, weil wenn man es nicht selber machen muss, irgendwie, dann kann ich ja einfach gucken, also wenn ich, wofür bin ich die ergänzende Lösung zu irgendwem, der ein anderes Produkt hat, kann man ja einfach sagen, lass uns das zusammentun oder einfach irgendwie, keine Ahnung, Flyer mit ins Paket oder Verlinkung oder was auch immer bei der Bestellung, da kann man dann ja auch zusammenarbeiten.
Ne? Absolut. Und das sind, das ist auch so, würde ich sagen, ein ganz großer Trend, den sich alle angucken sollten, so dieses ganze Thema Ökosysteme bilden. Also was ich häufig beobachte, es ist in verschiedenen Industrien sowohl in der Wahrnehmung als auch so bei den Ängsten Amazon ein allgegenwärtiger großer Wettbewerber, wo man auch so ein bisschen dieses David gegen Goliath Gefühl zumindest hat, dieses Gefühl der Ohnmacht. Und gerade wenn man in diesen sag ich mal, Beziehungsmustern denkt, wie du das eben gesagt hast, so, mit wem könnte ich mich denn zusammentun? Mit wem könnte ich denn im Zweifel ein eigenes Ökosystem bilden? Also zum Beispiel, ich habe hier ganz tolle Dekorateure, die ich kenne, baue daraus ein Netzwerk aus, die machen einen Service zu meinem Produkt, dann bundeln wir das zusammen und tun uns im Prinzip zu so einem Power-Couple zusammen und haben damit wieder eine sehr, sehr einzigartige Dienstleistung oder Lösung und gleichzeitig müssen wir jetzt gar nicht 1000 Leute oder so sein in der Unternehmung, um so etwas möglich zu machen.
Das ist mega gut, weil es ist einfach, irgendwie, es hat nur Vorteile und vor allem kannst du eben auch, es kann ja jede Metzgerei mit sich mit dem Bäcker zusammentun beispielsweise. Oder
total, es gibt ja schon unfassbar viele, ich sag mal gerade, wenn wir in dieser letzten Meile denken, gibt es ja schon ganz, ganz viele Anbieter, mit denen man sich im Zweifel zusammentun könnte. Also ein schönes Beispiel dafür ist, finde ich, von Unilever Ice Cream Now. Ja. Da hat man auch so ein Stück weit fast ein Dreieck eigentlich gebildet, weil so die Logik war, viele unserer tollen Ice Creams, wie zum Beispiel Ben & Jerry's, ist ja schon in verschiedenen Kioskläden oder ähnliches vorhanden. Mhm. Wir haben auf der anderen Seite, haben wir ja die Deliveroos und Lieferandos dieser Welt. Warum machen wir nicht Ben & Jerry's verfügbar in der Lieferando-App, die dann wiederum von den Fahrern in den entsprechenden Pickup-Points, dem Kioskbesitzern oder ähnliches, abgeholt werden. Und so bringt man im Prinzip verschiedene Anbieter zusammen, um für den Kunden Eiscreme zu jeder Lebenslage zur Verfügung zu stellen. Und das Gleiche kann man auch, glaube ich, auf ganz, ganz viele andere Dinge übertragen. Also auch gerade dieser Trend jetzt Quick Commerce, gibt es ja dedizierte Anbieter, die das jetzt zum Beispiel für Medikamente machen. Gleiches könnte man ja aber auch sagen, so ein Lieferando-Fahrer oder Lieferando-Fahrerin, was macht der eigentlich nach dem Mittagessen und vor dem Abendessen? Welche Dinge werden da gebraucht? Vielleicht der Kaffee, vielleicht ein Kuchen, I don't know. Auch dort könnte man ja sagen, ich habe hier, sag ich mal, Infrastruktur, die jemand anderes zur Verfügung stellt. Wie kann ich das smart für mich nutzen?
Zum Aspirin direkt das Ben & Jerry's Eis mit dir verliert.
Genau, in der Kombination.
Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. Heute mit dabei Pipedrive. Neues Jahr, neue Ziele und vor allem, wenn du im Bereich Sales arbeitest, egal ob in einem großen oder kleinen Unternehmen, hast du sehr konkrete Sales-Ziele, die du erreichen sollst und vor allem auch möchtest. Ein strategischer Vorteil ist es dabei, wenn du den Überblick behalten kannst. Und dafür brauchst du das passende CRM und das ist Pipedrive. Pipedrive ist mehr als nur eine stumpfe Pipeline. Pipedrive bündelt nämlich alle relevanten Informationen zu einem Kunden für dich. Darin findest du sämtliche Vertriebsaktivitäten und Gespräche und vor allem verpasst du auch so keine Nachfassaktion und steigerst so signifikant deine Abschlusschance. Wir benutzen das hier bei OMR selber und es ist wirklich richtig einfach zu bedienen und sich darin zurechtzufinden und ein richtig tolles Tool. Also jetzt einfach mal pipedrive.com aufrufen und sicher dir da deine 14-tägige kostenlose Testversion und erreiche so viel einfacher deine Ziele für 2024. Werbung Ende.
Aber auch interessant, dass man dann eben halt als der Hersteller eine bestehende Infrastruktur nutzt und da einfach, was du ja gerade beschrieben hast, eben halt ja irgendwie Player zusammenbringt, um den eigenen Absatz zu steigern.
Ja, also ich glaube, gemeinsam irgendwie, es ist ja schon in vielen Branchen ein sehr konkurrenzgetriebenes Geschäft. Dabei kann man, glaube ich, gerade wenn man zusammenarbeitet in ganz vielen Bereichen super Skaleneffekte schaffen. Also Marktplätze, das wird in meiner Wahrnehmung immer manchmal so verteufelt. Dabei ist es eigentlich eine smarte Art und Weise, auch einen Teil seiner Wertschöpfung ein Stück weit auszulagern. Also so, es gibt so einen Spruch, vom Ego-System müssen wir zu Ökosystem, also vom Ego to Ecosystem zu kommen. Und das, da glaube ich wirklich dran, weil gerade wenn es darum geht, wie verkaufe ich besser, ich brauche ja eine gewisse Spezialisierung. Es ist doch unrealistisch, dass ich das beste Online-Marketing habe, mit Abstand die beste Technologie zur Verfügung stelle und das alles selber bauen kann und dann aber auch noch der Champion in der Last Mile bin. Das kann jetzt vielleicht so ein Amazon, aber da sieht man ja auch, dass das in der Breite funktioniert, aber nicht in der Tiefe. Und das ist, glaube ich, so das Schöne, dass man sich eine Nische schafft, so sagt, hey, hier wären wir der Spezialist und da mit verschiedenen Partnern sich zusammentut und so sagt, damit in diesem gemeinsam sind wir unschlagbar.
Ist auch ein cooler Ansatz, also wenn man überlegt, wo wir jetzt bisher eben halt immer auch hergekommen sind vom eigenen Instagram-Kanal, wo man immer dann einmal sein Glück versucht, eben halt jetzt zu so einer partnerschaftlichen Breitenlösung. Da ich dich kenne, weiß ich, dass du noch mehr dabei hast.
Ja, ich habe noch mehr dabei. Nächster Punkt, und auch das ist wieder, sage ich mal, eher eine Komponente von einem Art digitalen Geschäftsmodell, wäre so der Bereich Live-Shopping. Finde ich super spannend, auch zu sagen, so künstliche Verknappung, so ein Stück weit diesen FOMO-Effekt zu nutzen und zu sagen, hey, wir machen hier Social Commerce, Influencer im Zweifel nutzen, ein bestimmtes Produkt, was vielleicht auch erklärungsbedürftig ist oder ähnliches, erläutern wir live, stellen dadurch auch so eine emotionale Verbindung her und dann gibt es dieses Produkt zum Beispiel nur für einen gewissen Zeitraum zu kaufen oder in einer gewissen Mengenanzahl oder es gibt dann einen Rabatt, der mit dieser Aktivität oder mit diesem Live-Shopping-Event in Verbindung steht und kann dadurch irgendwie auch wieder, um zu deinem initialen Punkt auch ein Stück weit zurückzukommen, unfassbar viel über seine Kunden lernen. Und das, da finde ich, gibt es auch nicht nur, wenn man so Richtung China beim Ishii, also beim Singles Day guckt, wie stark das da schon ausgeprägt ist oder auch wenn man so in Richtung Boomer-Generation guckt, die alle Shopping, Teleshopping geliebt haben.
QVC und
Boom, ja. QVC kommt alles wieder. So, warum sollte man darüber nicht auch neue Zielgruppen ein Stück weit begeistern können?
Funktioniert auch auf den Social-Media-Plattformen unglaublich gut. Also eben halt eben vor allem, was du da ja auch, du musst ja auch nicht zwingend was verkaufen, es reicht ja auch schon, wenn du eben halt eben dein Angebot halt live erklärst.
Absolut. Und ich glaube, diese Art der neuen Ansprachen sind auch ein Stück weit notwendig, um ja unter dem, diesem Meer von Angeboten Aufmerksamkeit zu erregen. Also wie viel Geld kann man noch ausgeben für Visibilität? Sicherlich noch viel, viel mehr. Und es gibt ja auch so einen schlauen Spruch, der leider sehr wahr ist. Es wird, Marketing wird nie so günstig sein wie heute, weil ab morgen wird es definitiv teurer. Und diese Spirale setzt sich bis ins Unendliche fort. Und somit, glaube ich, sind smarte Wege für Aufmerksamkeit, für Engagement, wie sie zum Beispiel Live-Shopping bietet und auch auf so eine authentische Art und Weise super hilfreich.
Vor allem ist es auch einfach herzustellen, weil du ja irgendwie, es muss ja nicht perfekt sein, es versendet sich ja eben halt irgendwie live, ist eben halt ja dann weg und vor allem musst du ja auch nicht die wahnsinnig große Audience haben, wenn du halt da Hauptsache deine Leute erreichst.
Ganz genau und auch, du hattest ja gesagt, so wie können wir das denn auch operationalisierbar machen? Du hast es gerade schon gesagt und wenn wir jetzt wieder bei unserem Lichterkettenbeispiel bleiben, jetzt für meine sehr spitze Zielgruppe, bei denen ich weiß, für die ist Weihnachtsdekoration das Ein und Alles. Vielleicht mache ich dann einfach irgendwie so ein Video mit 5 Fails, die du auf jeden Fall beim Aufhängen der Weihnachtsdekoration vermeiden solltest. Und darüber lässt sich ja wirklich auch sehr relevanter Content kreieren. Mhm. Du kannst im Zweifel deine Nutzer sogar einladen, sich an dieser Content-Produktion zu beteiligen und so weiter. Und dann haben wir halt irgendwie so sehr einfach, kostengünstig, aber auch unfassbar authentisch eine Verbindung hergestellt zu unserer Zielgruppe.
Und das ist ja auch Content-Marketing am Ende des Tages.
Ja, absolut. Und das Schöne daran ist, also jetzt, wir haben ja jetzt immer wieder an unserem fiktiven Beispiel auch schon so die Parallelen hergestellt. Und ich glaube, das ist aus meiner Sicht auch so, ich würde sagen, so die Quintessenz. Der 0815 Online-Shop wird nicht mehr reichen, aber es wird auch nicht dieses eine Modell geben, was den Online-Shop oder das Produkte online verfügbar machen, komplett verdrängen wird. Denn im Zweifel ist es eine Kombination. Also jetzt auch gerade, um zurück zu Live-Shopping zu kommen, das zu kombinieren mit Influencer-Marketing, Interest-Commerce, Social und im Zweifel dann noch einem Product-as-a-Service, was komplett personalisiert ist. Das ist ja einfach aus so einer, Business-Modell-Denke heraus, sehr differenziert, sehr auf den Kunden spezialisiert. Und wenn man jetzt so darüber nachdenkt, wir sind jetzt hier die E-Commerce-Manager E-Commerce-Managerin von unserem Lichterketten-Startup. Meine Hauptaufgabe ist es doch, so eine Art Risk-Mitigation. Also so, ich muss das Risiko verteilen. Mhm. Ich weiß nur, der normale Online-Shop, der wird langfristig nicht mehr konvertieren. Also muss ich doch mich selber und unser Unternehmen in die Lage versetzen, möglichst viel verproben zu können. Vielleicht willst du ja gar keinen Konfigurator, weil du selber das experimentieren möchtest oder weiterhin doch keine Dekorateure bei dir zu Hause haben möchtest, weil das Teil deines Kreativprozesses ist. Da kann ich ja ganz viele Daten sammeln und Hypothesen aufstellen. Aber ob es dann funzt oder nicht, weiß ich ja erst, wenn ich so ein Stück weit auch bei dir im Sinne von unseren Kunden verprobe. Und das ist so für mich eines der größten Lerneffekte so in den letzten Monaten und Jahren gewesen, dass Strategie, also das, was man macht, eigentlich immer mehr in den Hintergrund tritt und es viel, viel wichtiger wird, so auch da wieder, wie machen wir das? Wie setzen wir das schnell um? Wie investieren wir im Zweifel nur 20 Euro dafür, dass wir es mal verproben können? Das kann ja wirklich so was ganz Hemdsärmliches sein, aber dann kann ich mal sagen, hier, wir hatten ein erstes Interesse an Product as a Service. Die 15 Kunden, die wir gefragt haben, haben 13 gesagt, sie würden dieses Produkt auch mieten, anstatt zu kaufen, den Rasenmäher und so weiter und die Lichterkette. Also versuchen wir das doch jetzt mal manuell umzusetzen, auch wenn das noch nicht komplett online irgendwie verfügbar gemacht werden kann, sondern die rufen halt dann an oder was weiß ich. Also auch da würde ich immer dafür plädieren, nicht da in Schönheit sterben zu wollen, das auf 200 PowerPoint-Folien auszuformulieren, sondern im Zweifel wirklich schlank zu starten.
Das sagst du jetzt, das sagen wir jetzt so einfach im Theoretisch. Hast du einen Tipp, wie ich das durchbekomme? Also quasi mal, du bist ja jetzt die CMO von unserem Lichterkettenunternehmen und jetzt komme ich zu dir und sage, Frau Moltan, mega Idee. Ich bräuchte mal gerade irgendwie eine Woche Zeit und würde einfach mal gerne irgendwie TikTok machen. Und du weißt aber noch nicht mal, was TikTok ist. Wie kriege ich da meinen Punkt gemacht, dass ich es machen darf?
Ja, also je größer das Unternehmen, je strukturierter, würde ich sagen, ist das natürlich dahingehend eine Herausforderung, weil man immer so ein Stück weit den kleinsten gemeinsamen Teiler sucht. Denn jetzt als CMO würde ich ja sagen, oh, jetzt will der Rolf wieder Geld für TikTok, dann kann ich das ja woanders nicht ausgeben. Mhm. Im Zweifel habe ich ja auch nur begrenzte Ressourcen, sowohl was Personal angeht, als auch vor allem finanzielle Mittel, muss ich dann ja wieder verteilen. Dann muss ich gucken, dass das bestehende Team dann nicht schreit, weil ich jetzt dem Rolf wieder TikTok-Budget gebe und so weiter. Das ist natürlich einfach immer, sag ich mal, so eine Art Verteilungskampf, den wir da sehen. Meiner Erfahrung nach ist es immer sehr, sehr gut, sag ich mal, einen Case zu rechnen, zu sagen, so nach dem Motto, es wird skalieren, gib mir 5 €, ich mache dir daraus 15 und so weiter und so fort und ich brauche dieses Initialbudget, um das zu verproben. Wenn eine Unternehmung aber für solch Tests gar nicht ausgelegt ist, ist das auch wirklich sehr, sehr schwierig. Also wenn wir jetzt mal aus so einer, ich sag mal, Makroperspektive gucken, sollte jede Organisation, unabhängig davon, wie groß sie ist, in der Lage sein, Dinge verprobbar zu machen, auch verschiedene Dinge verprobbar zu machen. Dafür braucht es aber eine Struktur, dafür braucht es Entscheidungsprozesse, die auch nicht jeden fragen, sondern im Zweifel man erzählt immer so viel von Fehlerkultur und so weiter und so fort. Das kommt aber leider häufig nicht über die PowerPoint-Ebene hinaus, weil das zu leben ist dann natürlich schwieriger. Also jetzt habe ich viel gesagt. Was hilft aus meiner Sicht, ist, Unternehmen gerade größerer Natur verändern sich immer mit Druck von außen, einfacher mit Druck von innen. Ich würde im Zweifel einfach zeigen, die größten 5 Wettbewerber, die genau das schon machen, dann hat man immer so diesen diese Angst, was zu verpassen und dass man im Zweifel dann von irgendjemandem einen auf den Latz bekommt, weil warum habt ihr denn TikTok und NFTs nicht erkannt als Trend? So, dann wäre das so, sag ich mal, mein Tipp immer zu zeigen, alle anderen machen es schon, außer wir nicht.
Wie wichtig ist dabei Geschwindigkeit? Das hast du jetzt immer gesagt, immer so mal eben schnell machen und mal eben schnell testen.
Geschwindigkeit ist, es gibt so einen Spruch, den sagt mein Chef immer so, Geschwindigkeit ist unser wichtigster Erfolgsfaktor. Aber der ist leider auch sehr wahr, weil gerade wenn ich noch nicht genau weiß, welche Dinge morgen wichtig sind, kann das einfach ein sehr, sehr großer Vorsprung sein. Je mehr Entscheidungsprozesse ich habe und so weiter, desto langsamer macht mich das auch. Und deshalb, ist das insgesamt einfach auch schwierig. Und es gibt auch, jetzt sage ich mir nicht, diese eine Zauberformel, die für jeden gilt. Was immer gilt, ist, glaube ich, dass man ein Team hat, was mutig ist, was Lust hat auf Experimentieren, wo sowas aber auch honoriert wird. Also ganz, ganz viel Führung, ganz, ganz viel leider auch Management-Buy-in, weil ohne Geld funktioniert das alles nicht. Also um etwas zu verproben, braucht man leider Geld. Und dann kannst du das coolste Team haben, die sind dann irgendwann frustriert, weil jede ihrer Ideen abgeschmettert wird. Und so ist das häufig auch ein Teufelskreis, dann gehen gute Leute und so weiter und so fort. Deswegen hat es einfach sehr, sehr viel mit Organisationsstrukturen zu tun, dass man schnell sein kann und schnell ist. Das sind kleinere Unternehmen häufiger als große. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, so ein Amazon ist auch unfassbar schnell, weil ihre Unternehmenskultur auch so sind alles so Jäger, so ein Stück weit auch so geprägt ist. So, wenn du nicht irgendwie coole Ideen bringst, so wer bist du dann? Also darüber haben die eine ganz, ganz starke Identifikation. Und gerade, sag ich mal so, in der deutschen Unternehmenslandschaft beobachte ich das häufig, dass sie halt sehr, sehr stark vom Produkt kommen und auch von einer Produktperfektion, die sich in der Kultur dahingehend schwierig zeigt, klingt so blöd, aber dahingehend mit dieser Schnelligkeit im digitalen Commerce clasht, weil so schnelle Entscheidungen sich total unkomfortabel für so eine Art der Organisation anfühlen.
Lass uns mal von der Theorie noch mal ein bisschen in die Praxis springen. Du hast mir eben zum Beispiel auch erklärt, ich kann eine Sitzheizung mieten.
Nennt man Mikrotransaktionen. Ganz spannendes Thema, ist im B2B deutlich ausgeprägter schon als im B2C. Aber zum Beispiel BMW, das ist so, finde ich, ein sehr anfassbares Beispiel, hat bekannt gegeben, dass man, ich glaube, der Testmarkt ist USA, dort Sitzheizung vermieten wird. Sprich, die Sitzheizung ist in den Autos schon serienmäßig eingebaut. Wenn man diese aber nutzen möchte, dann muss man dafür eine monatliche Gebühr zahlen. Also sprich, hier hat man eigentlich in einem Produkt ein Produkt as a Service, über das wir eingangs schon gesprochen haben. Mhm. Und über diese Mikrotransaktion macht man natürlich Produktionsprozesse ein Stück weit einfacher, weil dann muss ich hier nicht mehr auf meine lange Liste gucken, okay, hat Rolfs Auto jetzt eine Sitzheizung oder nicht, sondern die ballern wir einfach standardmäßig überall hinein. Ja. Aber wenn du die dann nutzen möchtest, dann zahlst du quasi dafür eine monatliche Gebühr. Und das ist halt aus, sag ich mal, Herstellersicht ganz attraktiv, weil ich mir fortlaufende Zahlungsströme generiere. Mhm. Aus Nutzersicht hat es den Vorteil, dass man im Zweifel sagen kann, das Auto kostet dann vielleicht nicht so viel wegen der Sitzheizung. Mhm. Wenn ich das überhaupt noch kaufen möchte, sind wir wieder beim Thema, warum leihe ich nicht das ganze Auto direkt? Aber auch das lässt sich ja auf andere Branchen ein Stück weit übertragen. Also auch, wenn wir jetzt über unsere Lichterkette sprechen, über unser Lichterketten-Startup, könnte ja das zum Beispiel eine Möglichkeit sein, zu sagen, okay, ich habe so eine smarte Lichterkette hier mit, die ist IoT-fähig und du behältst sie das ganze Jahr, aber ich steuere das so, dass die halt nur in den Monaten, in denen du auch dafür bezahlt hast, auch einsetzbar ist, sonst leuchtet die halt einfach nicht.
Oder die kann blinken und
wenn du das dazu brauchst. Genau. Genau, das sind dann die Sonderfeatures. Tesla macht das tatsächlich auch ganz viel. Mhm. Der Vorteil auch aus so einem, sag ich mal, aus so einer Kostenperspektive ist, dass du einfach deinen Produktionsprozess ein Stück weit auch deutlich verschlankst. Hm. Du hast weniger Varianten, die du im Zweifel da so bausteinkastenmäßig zusammensetzt. Und damit sparst du auf der einen Seite Kosten und wie gesagt, du generierst wirklich so diese fortlaufenden Zahlungen.
Hm. Hast du noch ein Lieblingsbeispiel von dir gerade?
Ein Lieblingsbeispiel von Transaktionen. Also ich finde, Tesla ist tatsächlich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Dahingehend, so auch aus diesem Autosektor hinaus, wo ich persönlich glaube, dass das total Sinn machen könnte, ist alles, was so technologische Gimmicks irgendwo angeht. Also sei das zum Beispiel bei einem Computer, bei einem Laptop, dass der eine bestimmte Powerleistung zusätzlich noch abrufbar machen kann. Oder bei meinem Handy, dass der Akku nicht irgendwie nach 2 Jahren immer schlechter wird, sondern ich dann im Zweifel einfach, ähnlich wie ich das bei Apple mit dem Speicherplatz tue, dafür zahle, dass mein Akku immer von außen irgendwie gepimpt wird oder ähnliches. Also keine Ahnung, ob das technologisch möglich ist. Auf der anderen Seite, wir fliegen zum Mars, das sollten die ja wohl hinbekommen. Oder noch fliegen wir nicht zum Mars, aber vielleicht bald. Ja.
Ich glaube, eine spannende Idee schaffen wir noch. Hast du noch eine mit?
Habe ich noch eine mit. Vielleicht nochmal etwas aus dem Bereich Predictive Maintenance, weil wir haben jetzt sehr, sehr viel über B2C geredet, aber auch im Bereich B2B gibt es ja unfassbar viele coole Anwendungsfelder. Und wir haben ja vorhin auch so über so Makrotrends gesprochen, Technologisierung und dieses ganze, sag ich mal, daraus leitet sich ja dieser Trend Industrie 4.0 ab. Also was sehr super coole Entwicklungen, die es da in den letzten Jahren gab. Man hat zum Beispiel mittlerweile sehr, sehr viel von großen Maschinenparks, so digitale Zwillinge. Sprich, ich weiß genau, ob Rädchen XY langsamer dreht, als es das eigentlich sollte. Und mit diesen Predictive Maintenance Geschäftsmodellen hat man auch im Prinzip die Möglichkeit zu sagen, jetzt habe ich hier über meine sogenannten Telemetrics, sehe ich, das Teil 1, 2, 3, 4, 5 dreht langsamer als normal. Also nehme ich diese Daten, verarbeite die in Form eines Auftrags und bestelle automatisch das Teil 1, 2, 3, 4, 5 nach, aber auch den Techniker oder die Technikerin, die das dann entsprechend einbaut und repariert. Und das sind so Dinge, gerade wenn wir über so Effektivität in Produktionsprozessen und ähnlichen nachdenken, Sachen, die A, langlebiger machen, also eine Maschine im Zweifel langlebiger machen, aber natürlich auch für einen viel reibungsloseren Betrieb sorgen. Dieses Ausmaß gibt es jetzt mehr, wie gesagt, bei großen Maschinenanlagen und so weiter und so fort. Aber auch Autos haben ja mittlerweile einen Bordcomputer. Warum sagt mir nicht mein Auto, hier deine Scheibe, da scheint irgendwas nicht in Ordnung zu sein, da ist ein Steinschlag, der muss auch repariert werden, bestellen wir doch mal sowohl eine neue Scheibe, die hier perfekt passt, als auch den entsprechenden Reparaturtermin und dann kann ich das im Zweifel über mein Cockpit entsprechend machen. Oder um zurückzukommen zu unserem Lichterkettenbeispiel. Ich habe jetzt so eine smarte Lichterkette, dass ich weiß, das 6. Leuchtlein von rechts, das fällt gleich aus, weil es ist schon super schwach von der Leuchtkraft. Dann sende ich dir automatisch für dein perfekt geschmücktes Weihnachtshaus dieses neue Teilchen.
Und oder schickt den Techniker direkt.
Und schickt den Techniker im Zweifel sogar auch noch direkt mit.
Der dir dann auch noch ein Ben & Jerry's Eis mitbringt.
Der kann dir dann auch das Ben & Jerry's Eis mitbringen. Genau, also du siehst schon, die Zukunft ist sehr, sehr hell. Hm. Die Herausforderung wird jetzt, glaube ich, so in Anbetracht der aktuellen wirtschaftlichen Lage sein, wirklich, um auch so zu seinem Thema zurückzukommen. Wie funktioniert das in gerade auch größeren Organisationen? Also wie kann ich dafür Budgets ein Stück weit absichern? Wie kann ich sicherstellen, dass ich auch bei der Budgetverteilung berücksichtigt werde? Da würde ich so quasi die Empfehlung mitgeben, auch mal zu gucken, wie kann man denn im Zweifel auch Gelder einsparen mit so einer neuen Idee? Also das ist immer, finde ich, gut, wenn man aufzeigen kann, innerhalb von so und so vielen Wochen haben wir hier einen positiven Return on Investment, dann ist die Argumentation einfach eine viel, viel angenehmere.
Und vor allem auch so zwei Sachen, die wir besprochen haben, um die jetzt einfach nochmal rauszupicken, die kosten ja wenig oder gar nichts und haben eigentlich nur einen unglaublichen Vorteil, dass ja einmal dieses partnerschaftliche Zusammenarbeiten, da muss ich ja nicht zwingend irgendwie in Infrastruktur oder Ähnliches halt irgendwie investieren. Und das zweite ist ja dieses ganze Live-Thema. Also das ist ja wirklich, kann man schlank umsetzen. Ja.
Genau, man kann es auf jeden Fall schlank umsetzen. Ich würde das dahingehend challengen, dass umsonst, weil du natürlich ja in dem Moment etwas anderes nicht tust, was im Zweifel du sonst tun könntest. Also deine Arbeitskraft investierst du ja. Aber ich denke, das höchste, sag ich mal, das wertvollste in so im digitalen Commerce im Allgemeinen ist ja einfach Kundenwissen, Wissen über den Markt zu sammeln und wie viel Geld für, ich weiß nicht, Marktforschung und so weiter ausgegeben wird. Das einfach wirklich in diese Anwendungsorientierung zu stecken, halte ich für ganz, ganz sinnvoll. Nicht nur, weil es die Mitarbeiter zufrieden macht, denen ihre eigenen Ideen in der Umsetzung zu sehen, viel mehr Zufriedenheit schafft, sondern auch einfach, weil es mir wirklich hilft, ein digitaler Champion als Unternehmen zu werden.
Letzte Frage, wie komme ich ans Anfangen, wenn ich das jetzt alles gehört habe?
Einfach anfangen. Also ich hatte das ja vorhin schon mal gesagt, als ich sagte, das Operating Model wird im Zweifel wichtiger als die eigentliche Strategie. Also das Wie wird wichtiger als das Was. Und das wäre auch, glaube ich, so meine Empfehlung in Richtung, wie fange ich an? Einfach mal anfangen. Was ist irgendwie naheliegend? Wir haben jetzt 1000 Beispiele genannt, oder 1000 vielleicht nicht, aber wir haben viele Beispiele genannt. Was liegt nah? Was könnte man einfach verproben? Darüber mal ein bisschen so rumspielen. Im Zweifel auch gucken, meine, keine Ahnung, Google Forms nehmen, an die Kunden versenden. Hättet ihr auch Interesse, unser Produkt zu mieten, anstatt zu kaufen? Also sich einfach mal auszuprobieren, zu gucken, was passiert, weil das schafft dann im Idealfall auch eine Art Eigendynamik, damit auch andere immer mehr Lust darauf haben, etwas auszuprobieren und so weiter.
Das hat sehr viel Spaß gemacht, Yara. Vielen Dank mal wieder für die ganzen spannenden Cases und das Wissen. Und ich werde dir mindestens eine Idee von dem, was du eben gesagt hast, klauen. Und ihr werdet es da draußen merken, was wir dann im Education-Bereich damit machen.
Ich bin gespannt. Vielen Dank.
Ciao.
Tschüss.
Das war wieder richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Was echt immer faszinierend ist bei Folgen mit Yara, ist, wo die Geschäftsfelder findet, wie die Ideen hat, wie man das eigene Geschäftsmodell noch ausweiten kann. Und vor allem, ich finde, sie kann das richtig gut erklären und man kann das umsetzen. Teilt gerne mal euer Feedback dazu. Macht ihr sowas schon? Passt das zu eurem Geschäftsmodell? Oder welche Idee habt ihr, wie man noch sein Business über den eigenen Online-Shop hinaus ausweiten kann? Oder was habt ihr da für Ideen? Macht dazu gerne, wie immer, einen LinkedIn-Post fertig, eine Insta-Story oder was auch immer. Taggt da gerne Yara, mich oder OM Education drin, dann bekommen wir das auch mit. Und wir freuen uns auch immer zu sehen, wer das hier hört und freuen uns immer über eure Meinungen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache und zwar auf unsere OMR Reports. Wenn du dich für E-Commerce interessierst, lohnt sich ein Gang in den OMR Report Shop. Warum? Da kriegst du eigentlich das Rundum-Sorglos-Paket, das umzusetzen, was Yara hier eben erzählt hat. Denn Yara hat zwei Reports für uns geschrieben. Einmal den E-Commerce Report und den D2C Report. Die kann ich dir wärmstens empfehlen. Und unser neuestes Baby im Online-Shop solltest du dir dann auch noch gönnen. Und zwar unseren Data-Driven Marketing Report. Den haben wir zusammen mit dem unglaublichen Data-Team von Douglas unter Führung von Jonas Raschedi geschrieben. Und da lernst du, wie du Daten für deinen E-Commerce nutzen kannst, wie du das im Unternehmen aufbaust, wie du Prozess- und Kommunikationsstrukturen aufsetzt und wie du vor allem Daten nutzen kannst, um richtig clevere Entscheidungen im Online-Marketing zu treffen. Und das wisst ihr, das haben wir schon oft besprochen, das ist die Basis, auf der du das tun solltest. Ansonsten ist das nämlich hier einfach nur ein Glücksspiel. Und das haben wir schon oft besprochen, wie wichtig die Arbeit halt mit Daten ist, wenn du Erfolg im Marketing haben willst. Also, nutzt die Chance, guck einfach mal im Report-Shop vorbei unter omr.com/report und jetzt alle zusammen mit dem Gutscheincode Warenkorb bekommst du auch noch 10% auf deinen OMR-Report. Wie kannst du uns sonst noch helfen? Mach gerne einfach einen Post zu dieser oder einer deiner Lieblingsepisoden fertig. Oder wenn du ein iPhone in der Hand hast, geh jetzt einfach mal auf Apple Podcast, wenn du das zum Beispiel gerade über Apple Podcast hörst, und gib uns da 5 Sterne. Schreib vielleicht noch einen Satz, warum du das hier cool findest. Das hilft und freut uns sehr. Oder empfehle uns einfach mal ein paar Freunden von dir. Zum Beispiel, wenn du es im Büro hörst, guck mal nach links und rechts, was für Kollegen hängen da rum. Sag denen mal, hey, ich habe hier gerade einen richtig coolen Podcast gehört. Kommt jeden Montag raus, da gibt es spannende Online-Marketing-Insights. Vielleicht ist das auch was für dich. Vielen Dank für deinen Support und dass du jede Woche hier bei OMR Education einschaltest. Ich bin Rolf, das war OMR Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.